Deutschlandfunk. Zeitgeschichte.
Im Oktober 1963 werden 129 Bergleute in Längede bei einem Grubenunglück unter Tage eingesperrt. 29 von ihnen kommen ums Leben. Erst nach 14 Tagen können die letzten 11 Überlebenden gerettet werden. Am 7. November berichten Reporter live von der Erzgrube über die komplizierte Rettung, die als das Wunder von Längede in die Geschichte eingeht.
Die Männer der Bohrmannschaft und die Bergwerksdirektion, die Grubenleiter, hatten nach der durchwachten Nacht fast alle hier um den Wagen gestanden und die Spannung hatte ihre Gesichter geprägt. Sie wussten, jetzt kommt der entscheidende Augenblick, jetzt wird sich zeigen, ob die Bohrung gelingt, ob das Gestein, das man ja in seiner Zusammensetzung nicht kannte, aushalten würde, wenn der Meißel es durchbrach. Niemand konnte sagen, wie diese Situation enden würde. Niemand konnte auch nur andeutungsweise ahnen, wie der Berg sich verhalten würde. Als dann die Nachricht von unten heraufkam, es ist ein Stück durchgebrochen, da atmete hier alles auf. Da löste sich die Spannung und selbst die Bohrmannschaft musste eine Pause einlegen. Zu stark war die Konzentration gewesen bis zu diesem Augenblick. Wir haben das Gespräch zwischen der Rettungsleitung in unserem Übertragungswagen und den Männern unter Tage aufgezeichnet. Hier ist ein Ausschnitt aus diesem Band.
Was ist, Herr Wolter? Was ist, Herr Wolter?
Es fehlt etwas mehr.
An derselben Stelle?
Ja.
Liegt die Stelle in Nähe des Geräusches? Liegt die Stelle in Nähe des Geräusches?
Ja.
Ausgezeichnet. Wie ist die Wetterführung? Wie ist der Staub?
Staub normal, Wetterführung auch normal.
Hören Sie das Zischen austretender Luft?
Zischen, zudrehen!
Zieh mal zu! Hören Sie nicht. Herr Schmidt, alles klar?
Ich kann noch nicht sehen, wegen dem Müll.
Herr Schmidt, alles klar?
Alles klar.
Herr Wolter, bitte melden. Herr Wolter, bitte melden. Herr Wolter, bitte melden. Herr Wolter, bitte melden.
Da hier.
Was ist los?
Bitte?
Was ist los?
Ich kann noch nicht viel sprechen, wenn ich... Staub, Moment.
Alles in Ordnung, ausgezeichnet gelaufen. Bitte jetzt langsam und ruhig. Es geht noch nicht weiter. Ich muss jetzt erst von Ihnen alles ganz genau hören, was los war.
Ich muss dann aber raus, ne?
Nein, Sie bleiben jetzt erstmal sitzen, wo Sie sitzen.
Das ist in Ordnung.
Deckt sich die Stelle etwa mit der, die wir schon vorher angenommen hatten?
Ja, 80 Zentimeter ungefähr in etwa von unserem Verpflegungsrohr entfernt.
Das haben Sie ausgezeichnet geschätzt. Was gibt es sonst zu melden? Sind Ihre Kameraden ruhig?
Unsere Kameraden sind alle ruhig, ja.
Wird die Luft langsam klar?
Ja.
In Ordnung.
In Ordnung. Zwei Worte, bei denen den Männern hier oben im Übertragungswagen ein Stein vom Herzen fiel.
Heinz Kull aus Längede, 50 Jahre alt, wird der Erste sein, der hier nun heraufkommt, der in diese Umgebung der fieberhaften Aufregung kommen wird, der zum ersten Mal die ersten tiefen Atemzüge, die ersten befreiten Atemzüge zu einem neuen, zu einem wiedergeschenkten Leben tun kann. Vielleicht kann man in diesem Augenblick von dem etwas überhöhten Standpunkt unseres Übertragungswagens etwas mehr sehen. Ich darf dort oben einmal anfragen.
Ich sehe auch nichts weiter, als dass die Leute gespannt in das Loch hineinblicken. Vielleicht wissen Sie im Moment was?
Eingefahren als Erster ist der Fahrsteiger Habig. Dieser Mann ist ein ganz erfahrener Bergmann. Er ist bereits in die Grube eingefahren mit einem Schlauchboot und zwar unmittelbar nach dem schweren Unglück am 25. Oktober. Er führte die erste Mannschaft, die im schmutzigen Wasser des 60-Meter-Stollens nach Überlebenden suchte. Er kennt das Bergwerk wie seine Westentasche und er kennt seine Kameraden, die er jetzt unten herausholen wird. Und das Los, das glückliche Los, der Erste zu sein, der ihnen unten die Hand schüttelt und der sie vielleicht sogar in die Arme schließen kann, ist auf ihn gefallen. Er war ursprünglich schon dafür vorgesehen, in Barbeke die Rettungsaktion einzuleiten. Dann wurde ein anderer bestimmt. Jetzt aber kann Habig in den Berg hineinfahren. Das Rad dreht sich ganz langsam. Der erste Mann muss aber bald an das Tageslicht kommen. Ja, die Augen richten sich jetzt gespannt auf die Sonde und wir übergeben jetzt an das Mikrofon am Bohrturm. Dort wird unmittelbar gesehen, was geschieht.
Ja, jetzt in dem Moment ist die Bombe hochgekommen. Ich kann in die Öffnung hineinschauen, aber Menschen stehen davor. Ich stehe zwischen der improvisiert aufgestellten Stadt des Roten Kreuzes und zwischen dem Bohrturm. Ja, das ist die Bombe. Jetzt wird sie hochgezogen. Sie pendelt, aber die Helme der umstehenden Männer da oben lassen mir nicht den Blick zuzusehen. Ist dort jemand drin oder ist dort noch keiner drin? Ja, ein Mensch wird dort irgendwie befreit. Ich sehe, man löst die Gurte und gleich wird ja der Erste hier den Weg durch das Spalier der freiwilligen Helfer, durch den matschigen, aufgelösten Platz kommen müssen, bis zur Zeltstadt des Roten Kreuzes, bis zu den Unfallrettungswagen, zwei fahrbaren Kliniken, die hier aufgestellt worden sind. Der Mensch, mein Blick jetzt wieder gegen die Sonne, ich habe eine schlechte Sicht, ich muss direkt in die Sonne schauen, aber der Mensch wird gelöst und es muss der Erste, es muss Kull sein. Ja, ich sehe, er wird geführt, zwei Rote Kreuzhelfer nehmen ihn, sie stützen ihn. Sie gehen jetzt über den Bohrtisch und sie kommen jetzt an die kleine Gangway, jene Treppe von dem Bohrtisch, der ungefähr 3 bis 4 Meter hoch ist und langsam, schrittweise wird er runtergeführt. Es recken sich zu ihm, zu Heinz Kull, recken sich die Arme der Helfer auf, den Mann ganz langsam hier herunter zu geleiten. Und jetzt hat er wohl die letzte Stufe erreicht. Man hat ihm eine Sonnenbrille aufgesetzt. Alle Leute haben Sonnenbrillen bekommen. Ich habe gesehen, wie zum Bohrtisch ein ganzer Schuhkarton mit schwarzen Brillen gebracht wurde. Nach 14 Tagen ist das blendende Licht dieses herrlichen Herbsttages zu stark für die Augen, die unten in ewiger Nacht 14 Tage ausgehalten haben. Genau 10 Tage und 4 Tage bei Taschenlampenbeleuchtung. Ich kann jetzt nicht weiter sehen, aber es ist wichtig, dass ich jetzt an der Sprechstelle bleibe. Der Zug der Helfer und des Heinz Kull, langsam geht er vonstatten, nur ganz langsam, aber sie müssen ja in jedem Moment auf mich zukommen durch das Spalier der Helfer. Es geht ja nicht schnell. Die Beine sind ja unten in dieser kleinen Höhle, die ungefähr 10 Quadratmeter hatte, nicht mehr gewohnt gewesen zu gehen. Die Beine dieser Leute sollen, so haben uns die Ärzte gesagt, angeschwollen sein. Aber ich sehe an der Parade der Helfer, so möchte ich fast sagen, einer steht neben dem anderen, an der Bewegung der Helme und der Köpfe sehe ich, wie dieser Mann langsam vorbeigeführt wird. Ja, jetzt kommt er. Ich habe den Blick noch nicht ganz frei, nur die weißen Helme der Roten Kreuzhelfer, sie haben ihn jetzt hingelegt. Das war für den Mann ja zu schwer. Er kann ja wahrscheinlich nicht so sehr gut gehen. Er ist mit einer Decke zugedeckt. 4 Helfer tragen ihn jetzt auf die Klinik zu. Einen ganz kleinen Moment Pause, Sie sind 5 Meter entfernt, dann kommen Sie an mir vorüber. Auch in den Gesichtern der Helfer spiegelt sich das, was Sie jetzt empfinden. Da liegt der Mann, fast ganz mit der Decke bedeckt. Er hat lange, lange, lange Barthaare. Er bewegt sich. Sein Arm macht so etwas wie ein Winkzeichen. Jetzt wird er in die Klinik hineingeschoben. Ich sollte zurückgeben zum Dach, damit meine Kollegen sagen, was dort jetzt passiert.
Ja, derweil Sie eben drüben am Bohrturm geschildert haben, wie der erste Gerettete zu dem Zelt, zu dem Rettungswagen geführt wurde, ist die Rettungsbombe blitzschnell wieder in das Loch eingesetzt worden. Man hat das vorsichtig gemacht und jetzt dreht sich oben wieder das Rad, woran wir sehen, dass sie abwärts gefahren wird. Und ich weiß nicht, wer der nächste Gerettete sein wird. Vielleicht kann man es unten schon an der Zentrale sagen.
Man kann es auch von hier noch nicht sagen, aber ich möchte Ihnen sagen, meine Damen und Herren, ich habe hier eben Menschen, Männer vorbeigehen sehen, von denen ich weiß, dass sie seit Tagen hier sind, dass es Nachrichtenleute, Journalisten sind. Ich weiß, dass sie harte Menschen sind, dass sie von Neuigkeiten leben. Ich habe gesehen, wie diesen Menschen die Tränen übers Gesicht liefen. Und ich glaube, wir alle hier auf diesem Platz empfinden in diesem Augenblick, dass wir Zeuge eines Wunders geworden sind.